Und essen kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die sich jede Woche gemeinsam einen Wein vorstellen gegenseitig. Der eine weiß nie, was der andere oder die andere mitbringt. Und das heißt, es ist immer eine Blindverkostung für einen von uns. Und weißt du noch, was wir letzte Woche im Glas hatten?
Ja, letzte Woche hatten wir endlich einmal wieder Sprudel. Es war Zeit. Und es war der super, super, super geile Fourmint Brut Natur 2013 von Wiener Gross. Ein super geiler Schaumwein. Insgesamt 7 Jahre Zeit zum Reifen. Einfach ein absoluter Wahnsinn. Preis-Leistungstechnisch war da einfach komplett irre. Ich weiß auch noch immer nicht, wie sie das machen genau, aber ich finde es sehr gut, solange sie es nur so machen.
Ja.
Wir haben gleich mal nachbestellt, müssen wir dazu sagen. Ich würde euch raten, dass ihr schnell seid, ansonsten bestellen wir echt den ganzen weg.
Ja,
ist einfach so.
Es macht einfach Sinn.
Ja, absolut.
Ist halt geil. So ist es. Und nachdem ich das letzte Mal den Wein mitgebracht habe, nehme ich an, heute bist du dran. Und das heißt, der Wein, der vor mir steht, ist für mich gedacht.
Gehört dir.
Sehr schön. Also ich habe da ein schönes, recht intensives Goldgelb eigentlich im Glas, ja. Schauen wir mal kurz ein bisschen die Viskosität an. Was haben wir da? Ja, Viskosität würde ich sagen, Mittel plus eher. Also das bewegt sich schon sehr langsam da eigentlich.
Mittel. Gutes Mittel.
Ist nicht so wild. Machen wir ein gutes Mittel. Hui, in der Nase ist einiges los. Mhm. Insgesamt einmal sehr, sehr intensive Nase. Mhm. Also sehr aromatisch kommt mir das Ganze mal entgegen. Aber wie er da schon gestanden ist, habe ich schon ordentlich was in der Nase gehabt. Ich habe so ein bisschen saure Noten drinnen. Also ein bisschen Zitrus-Thematik habe ich da, die da drunter liegt. Drüber liegt irgendwie so ein bisschen, also ein bisschen eine Blumigkeit für mich.
Heu. Heu und Kräuter sind es für mich.
Heu und Kräuter. Heu ist das, ja. Okay. Ich finde es ein bisschen... hat es irgendwie so ein bisschen einen animalischen Touch, ganz leicht für mich. Also es hat so einen leichten Stinker für mich so ein bisschen. Also es kommt so ein bisschen was durch, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das ist.
Ich habe diesen Stinker, den du meinst, eher Richtung Brot.
Echt?
Mhm. Gar nicht so arg Richtung animalisch.
Ich habe das so ein bisschen, also so ein bisschen triggert es mich da heute, ich weiß nicht. Aber es ist ein bisschen so eine Note, die man sonst nicht so oft hat. Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen eine Steinobst-Thematik da drinnen für mich.
Ja, absolut.
So ein bisschen Pfirsich-Marille-Sachen.
Plus, ich finde diese Quitte, ich finde die vereint für mich immer so ein bisschen dieses...
Ja, du hast so ein bisschen das Zitrus plus
dieses Kernobst.
Diese Kombination aus Kernobst und bittere Noten hat die Quitte ganz schön, ja. Ja, stimmt. Und insgesamt riecht es halt schon sehr saftig eigentlich.
Total.
Also... sehr schön, ist nicht so wahnsinnig kühl, sondern irgendwo so in der Mitte, also nicht ganz kalt, finde ich.
Liegt am Jahrgang in dem Fall.
Mhm. Ich nehme mal einen Schluck. Ja.
Mach einmal.
Habe ein bisschen einen Schmelz, aber ein bisschen so eine Karamellnote, Vanillenote für mich wieder.
Genau, so ein bisschen das Holz spürt man.
Ein bisschen spürt man es, aber schön. Also nicht überschwänglich, sondern
wir haben nicht total drin. Vanille am Gaumen, sondern so ein bisschen ist es. Spürbar.
Ist einfach das Erste, was mir jetzt da gleich mal entgegengekommen ist. Und hast du diese Kräuterwürze, die du davor schon im Glas gehabt hast, da auch?
Ja.
Sehr schön. Gefällt mir extrem gut. Die Frucht ist da wieder ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Mhm. Die ist in der Nase weit präsenter gewesen jetzt.
Ja.
Ich habe so ein bisschen so einen Touch in Richtung Honig auch da. Mhm. Aber das interpretiere ich schnell einmal, wenn ich irgendwo ein bisschen eine Fruchtigkeit drin habe. Liegt vielleicht einfach an mir, aber insgesamt wirklich sehr diese Kräuternote. Lass mich nochmal so einen Schluck nehmen.
Mhm. Was ich da drinnen habe, ist wieder so ein bisschen diese Quitte, die durch das Ganze ein bisschen durchführt. Plus, du hast wieder so ein bisschen diese Steinobst-Themen
drinnen. Ein bisschen Zitrus halt habe ich auch wieder da. Ja, also
ja, genau.
Ein bisschen so eine Herbe einfach, was auch wieder auf die Quitte hingeht. Ja,
ja.
Also die Kombination aus so Apfelnoten und aus so ein bisschen herberen Zitrusnoten, was ich halt eigentlich, kannst natürlich auch Quitte dazu sagen, weil das ist eh die Kombination draus. Ich bin halt nicht so Quittenfetischist, sagen wir mal so.
Ich habe mir letztens am Markt welche gekauft, damit ich wieder weiß, wie es
ja,
riecht.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Habe ich auch letztens gemacht. Ich habe letztens Quitten in einem Geschäft liegen gesehen und habe dann auch welche mitgenommen, einfach um das wieder mal zu riechen.
Voll, außerdem sind es schöne Schalen.
Voll.
Ich finde, es hat eine totale Salzigkeit im Abgang.
Im Abgang, ja genau, im Abgang. Und du spürst die Säure und du spürst diese Salzigkeit.
Genau.
Es ist recht karg wieder.
Mhm. Und was mir eben noch gefällt hat vorher, war Säure. Du hast da eindeutig.
Ja, ja, ja. Nein, das ist, steht ordentlich da.
Genau.
Aber schön, also gefällt mir gut.
Mhm. Hat mir auch gut gefallen. Magst du mal raten, in welche Richtung wir da gehen könnten? Es ist reinsortig, gibt da mal das?
Es ist reinsortig, tatsächlich. Mhm. Interesting.
Mhm.
In welche Richtung könnte das gehen?
Da muss ich ein bisschen abgrenzen. Wir haben eindeutig Säure da.
Wir haben Säure da.
Wenig Säure, Rebsorten schließen wir einfach jetzt mal aus.
Genau.
Haben wir schon mal einen Schritt weiter.
Ja.
Mhm. Es ist aber auch nicht einfach, sag ich
ja, mal. Ja, das ist nicht einfach, das glaube ich schon. Weil wenn ich mir jetzt überlege, okay, diese Quittennoten, das bisschen Heu und so in die Richtung, das würde mir alles ein bisschen so eher in Richtung sowas wie Furmint oder so wieder tragen.
Mhm.
Gleichzeitig ist die Säure wirklich sehr präsent. Das würde mir eher wieder irgendwo in so eine Riesling-Richtung oder so schmeißen, aber das geht sich von den anderen Noten, finde ich, nicht aus.
Genau.
Die Würze ist da, aber grüne Veltliner ist das eher keiner. Könnte schon einer sein, aber schwierig. Ja, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Reinswertig. Wow, was gibt es denn da noch? Was
du, mir ist es damals lassen? Genau so gegangen wie dir.
Ja.
Ich habe alles ausgeschlossen und dann am Schluss trotzdem nicht gewusst, was es sein soll, weil ich es nicht erwartet habe, was da kommt am Schluss.
Es ist halt schon sehr aromatisch, also kennt halt in diese rein von dem, wie viel da in der Nase da ist, irgendwie in diese Aromarebsortenrichtung gehen, aber ich weiß halt auch nicht, wo ich es da hin soll. Dafür hat es mir auch zu viel restliche interessante
Sachen. Restliche Intelligenz,
ja. Ja, genau. So quasi, ja. Also rein von dem, wie viel da an Geruch da ist, ist es schon sehr aromatisch, aber das passt mir auch nirgends ein. Also,
die Komplexität kriegen, also gerade am Gaumen kriegen Aromarebsorten eher schwierig.
Ja, eben. Also zumindest nicht so, trotzdem so elegant und klar.
Genau.
Ne? Also das ist jetzt wieder nichts Wüdes, das ist nichts komplett
Präzision ärgster
Natural Shit oder
nein,
so.
Nein. Das also, ist, finde ich, wieder schön gemacht, sehr schön gemacht.
Das ist wahnsinnig schön gemacht, ja. Boah, ich kann auch nur Sachen ausschließen.
Wie schon gesagt, mir ist es exakt gleich gegangen damals.
Ordentliche Säure, aber...
Ich kann es dir mal eröffnen, wenn du magst.
Mhm.
Bist du bereit? Mhm. Das ist ein Welschriesling.
Geh hör auf.
Das war die Reaktion, die ich haben wollte. Danke, lieber Michi.
Ja, okay, mit der Säure.
Säure.
Bringt mich schon dorthin. Also ich habe das jetzt auf der Zunge vorher gehabt, weil Schriesling, aber ich mir gedacht, nein, da erwarte ich mir mehr wirklich Apfelrichtung und so Geschichten.
Du erwartest da weniger. Ne? Im Prinzip.
Nein, ich warte mir insgesamt weniger. Ich warte mir insgesamt weniger, weil ich warte mir einfach nur viel Säure, ich warte mir Apfel, frischer Apfel, ich warte mir Zitrus, genau. Und das
Punkt.
Vollgas, Ende.
Genau.
Und nicht komplex. Mhm. Das ist sehr schön gemacht.
Mhm. Ja,
aber woher gesagt. Ist das? Weil ich würde halt jetzt so also sagen, Welschriesling erwarte ich grundsätzlich in der Steiermark. Wenn ich Welschriesling in die Steiermark tue, ist es aber meistens eher Ersteres. Also kühl, easy, Säure, Zitrone, Apfel, fertig.
Mhm. Wir sind nicht in der Südsteiermark.
Ja, okay. Wo sind wir denn?
Im Südburgenland.
Burgenland.
Mhm. Und zwar sind wir in Rechnitz. Sagt der Rechnitz was?
Mhm.
Sehr gut. Ich werde heute noch ein bisschen drüber reden, also an alle unsere Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht kennen, nachher kennt ihr es. Wir sind nicht unbedingt am bekanntesten Weinbauort überhaupt, also Rechnitz ist jetzt nicht so wie, also sie, die Wachau oder sowas in Richtung, wo du sofort weißt, okay, ja, das liegt da und da. Es ist ein richtig, richtig spannender Weinbauort, weil sie da eine richtige Weißweininsel im doch sehr vom Rotwein geprägten Burgenland findet. In Rechnitz sind wir beim Weingut Stracker. Sagt er das was?
Ja, sicher. Okay, gut, der kann einen Welschriesling.
Ja, ganz genau.
Das war eine Kummer, ja.
Na? Ja, da steht auch genau die Rebsorten der Welschriesling hundertprozentig im Fokus. Und wir haben da einen sehr besonderen Welschriesling nur dazu, den 3330 2018, deswegen habe ich ja gemeint, Das etwas Wärmere, was wir in dem Fall haben, ist einfach der aktuellste Jahrgang, der heraus ist. Das ist der 2018er. 2019er ist leider noch nicht, zumindest für mich war jetzt noch nicht verfügbar. Ja. Der kommt in nicht allzu langer Zeit und ist mit Sicherheit nochmal ein Tick kühler. Und auch sehr, sehr geil. Aber
ja, das ist schon super geil. Ja, also, das macht extrem Spaß. Deswegen hätte ich auch echt eher gesagt, das ist irgendein Cuvée und nicht reinsortig.
Ja. Wie ich das erste Mal einen tatsächlich interessanten Welschriesling probiert habe, war genau das doch.
Witzig.
Bevor ich da genauere Sachen über den 33-30 erzähle, stört er erst einmal den Winzer Thomas Stracker und seine Rebsorten im Welschriesling ein bisschen genauer vor. Passt das?
Ist in Ordnung für mich.
Sehr gut. Thomas Stracker in Rechnitz daheim, weil sie seine böhmischen Vorfahren im 18. Jahrhundert entschieden haben, dass dort hinziehen, einen Grund kaufen, ein bisschen einen Weingarten kaufen.
Okay.
Und auch den Nachnamen Stracker hat er seinen Vorfahren zu verdanken. Und der prägt so einiges, und zwar unter anderem die Etiketten des Weinguts ganz, ganz stark. Mhm. Stracker heißt nämlich Elster. Und auf allen Etiketten vom Weingut Stracker ist es in der einen oder anderen Form zu finden. Also wenn ihr mal irgendwo Elster-Etiketten seht, dann wisst ihr ganz genau, zu welchem Weingut das dazu gehört.
Also ich hätte jetzt auch nur sagen können, ja, auf die Etiketten weiß ich, dass der Vogel oben ist, dass es ein Elster ist, hätte ich nicht gewusst. Und dass Stracker Elster heißt,
auf sehr Tschechisch. Spannend.
Ja, ganz weil da, wo ich herkomme, ne, Landerteier, wir sind da an der tschechischen Grenze.
You'll appreciate it.
Genau, ich appreciate das, weil bei uns gibt es viele, die Stracker heißen.
Jetzt weißt du, dass die eigentlich Elster heißen.
Rennstallertär zum Beispiel heißt Stracker bei uns.
Na, wunderbar.
Und ich habe nicht gewusst, dass die Elster heißen. Na, sehr spannend.
Ja, bitteschön. Wir haben da das relativ kleine Weingut Stracker bis 2008 circa. Das war ein Nebenerwerbsbetrieb. Noch die Eltern vom Thomas haben nur ungefähr 1,5 Hektar Rebfläche gehabt. Okay. Also ein bisschen was ist dazugekommen, seitdem die böhmischen Vorfahren hergekommen sind, aber nicht sonderlich viel. Ja. Wir haben eine kleine Buschenschank zusätzlich gehabt, die ist vor allem von der Mutter vom Thomas betrieben worden. Der Papa vom Thomas war in Deutschschützen, also unten beim Eisenberg, Postmeister.
Ah ja.
Und hat halt so nebenbei ein bisschen Wein gut gemacht.
Zur Garde einfach.
Ja. So wie es halt ganz, ganz typisch ist im Südburgenland, ganz, ganz kleine Flächen, ganz zersprengelt. Der Thomas hat das Weingut 2008 komplett übernommen, davor hat er auch schon ein bisschen mitgeholfen, also im Prinzip seit ungefähr 2000 hat er im Weingut schon mitgeholfen, ein Teil übernommen und so weiter, einfach um die Eltern ein bisschen zu entlasten. War aber gleichzeitig bis 2008 eben Kellermeister in relativ großen Betrieben mit teils über 100 Hektar und sehr konventioneller Landwirtschaft und hat halt da gesehen, das will er mal fix nicht. Gut, dass er weiß, wie das ausschaut, aber nicht sein Ding.
Ja.
Und deswegen hat er dann bei der Übernahme 2008 schon ganz genau gewusst, was er mit dem Weingut machen will. Und zwar sollen es ungefähr 10 Hektar sein. Ein richtiges Familienweingut. Und da war sich ganz, ganz sicher, dass konventioneller Weinbau da einfach nicht reinpasst und riesige Strukturen erst gar nicht. Da würde er wirklich ein Familienweingut draus machen. Schon größer, er würde schon haupterwerblich machen.
Ja.
Und er will halt, und er will ja wirklich überall mitwirken können. Im Weingarten genauso wie im Keller. Mittlerweile ist er bei seinen optimalen 10 Hektar angekommen.
Okay.
Mhm. Ja, sehr gut. Das war allerdings gar nicht so easy, weil eben die Rebflächen in Rechnitz so ganz, ganz zerstückelt sind. Dazu kommen wir aber später auch nochmal, weil es gibt auch ein paar Vorteile deswegen. Rechnitz, der Heimatort des Weinguts Stracker, liegt in der Nähe zur ungarischen Grenze, so ein bisschen oberhalb von Deutschschützen, also von diesem Zentrum vom Weinbaugebiet Eisenberg.
Ja.
Früher mal, als die Region noch zu Westungarn gehört hat, mittlerweile ist das natürlich über 100 Jahre her, war Rechnitz allerdings ein richtiges Zentrum für Weinbau in der Region, das zweitgrößte nach Schopron.
Okay, wow.
Habe ich auch vorher nicht gewusst. Mhm. Und war spannend. Eben immer schon fokussiert auf diesen Weißwein eher als Rotwein. Natürlich ist Blaufränkisch dort auch wichtig.
Ja.
Und natürlich ist so circa der zweitgrößte Anteil vom Weingut Stracker auch Blaufränkisch.
Ja, okay.
Aber Welschriesling ist viel, viel wichtiger.
Aber spannend wird sich das, wie ist das gegangen, dass das dann so abgestiegen ist quasi, oder dass sich das so verändert hat?
Das war wieder so ganz klassisch, diese Grenzverschiebung, und es hat ein Teil dann weggehen müssen davon.
Na, okay,
so
dass du dann einfach wieder die Hälfte quasi verlierst dann.
Exakt. Du bist ja wirklich ganz an der ungarischen Grenze.
Ja, du verlierst halt einfach die Leute.
Du verlierst, ja ganz genau, du verlierst die Leute.
Wenn du so hart die Grenze machst.
Das Ende. Ist der Punkt. Mhm. Du hast einfach überhaupt keine Connection mehr zwischen diesen zwei Teilen.
Ja.
Du hast die ganzen Rebschulen aufteilt, du hast die Weinbauflächen aufteilt
und so weiter. Das kommt auch noch dazu, die ganze
Rebschulen,
das ist der Klassiker.
Nicht mehr dieses Zentrale, das war einfach nicht mehr möglich. Mhm. So wie es also generell an vielen Orten an der Grenze entlang war.
Mhm.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Rebflächen in der Region extrem fragmentiert gewesen. Also das hat sich so langsam entwickelt. Zum Teil auch durch Erbschaften, zum Teil eben durch diese Zerstückelung Ungarn und so weiter, links und rechts, vorne und hinten. Und für Südburgenland generell ist es ja nicht unbedingt unüblich, dass es einfach ein Kellerstückel gibt und dann halt ein paar Rebzahlen daneben. Und die Parzellierung bringt ein paar Vorteile mit sich tatsächlich, weil viele von diesen Parzellen sind durch Hecken, durch Baumreihen oder durch so alte, aufgeschichtete Steinmauern getrennt. Mhm. Und die sind natürlich super, super förderlich für Flora und Fauna, sagt der Thomas Stracker. Also das ist gar nicht so schlecht. Ja, ganz genau.
Spannend.
Und du hast eben auch diese Insekten, also du hast die Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere und so weiter. Du hast einfach mehr Biodiversität dadurch. Also es ist echt, echt cool. Sagt er.
Und natürlich, vor allem immer schon. Ne?
Also immer schon. Und er sagt halt, es ist natürlich anstrengend gewesen, die Rebflächen so zusammenzukriegen, wie er es tatsächlich wollte, aber dafür hast du halt diesen Biodiversitätsbonus, der dazu kommt. Und ja, diese natürliche Biodiversität hilft natürlich aber am Weinbau. Und der Thomas sagt, dass er viel weniger mit Schädlingen zu kämpfen hat zum Beispiel. Das macht den Übergang zur biologischen Landwirtschaft natürlich erheblich einfacher. Und sie haben schon 2003 angefangen, einfach Herbizide wegzulassen im Weingarten. Und seit Ante, die haben relativ oft bei der Weingartenarbeit geholfen, hat er gesagt, na, jetzt riecht es endlich einmal gut im Weingarten, vorher hat es oft gestungen.
Witzig.
Und es funktioniert tatsächlich total super für sie. Also sie haben da fast überhaupt keine Probleme. Seit 2017 ist das Weingut übrigens bio-zertifiziert und generell muss bzw. will im Weingarten auch nicht sonderlich stark eingreifen. Mhm. Er arbeitet schon lange mit organischem Dünger und mit Begrünung zwischen den Rebzahlen, die lässt er lieber ein bisschen Hecher wachsen als niedrig, weil so ein Stangerl hat noch nie eine Trauben gefressen, also gibt es überhaupt kein Problem da.
Sehr, sehr guter Ansatz.
Ja,
sehr sympathisch.
Auch mit Pilzkrankheiten, wie zum Beispiel Peronospora, gibt es da ohnehin relativ wenig Probleme, weil es konstant sehr windig ist und eher trocken. Hm. Das heißt, du hast so diese klassischen Gegebenheiten für diese Pilzkrankheiten ein bisschen weniger.
Ja.
Das heißt, er hat da einfach so ja, generell relativ viel Glück bei der Lage. Natürlich gibt es schon so ein bisschen einen negativen Punkt, das ist die Trockenheit. Damit hat man natürlich ein bisschen mehr zu kämpfen dort. Aber grundsätzlich hat er da einige Vorteile. Und es gibt Nuren. Und zwar der Weinbau in Rechnitz war ohnehin sehr lange im Nebenerwerb. Dadurch waren diese Investitionen in sehr große, schwere Traktoren und Maschinen, die dann einfach den ganzen Weingarten niederdruckt haben, nie da.
Nicht möglich. Das heißt, die Flächen sind eigentlich sehr gut benannt.
Die Flächen sind sehr gut benannt. Er hat eine gute Humusschicht. Er hat keinen so einen super verdichteten Boden, wie es teilweise hast bei Rebflächen, die halt ganz stark mit schweren Traktoren bearbeitet werden. Genau.
Ja.
Der Thomas selber sagt halt, Handarbeit ist sowieso Key und Fokus und er fährt wirklich nur mit dem Traktor rein, mit dem kleinen Traktor rein, wenn er halt, wenn er muss. Mhm. Ja, ansonsten gar nicht. Du hörst, außer der Thomas ist so ganz, ganz stark wirklich auf diese Handarbeitslinie und fokussiert sich ja ganz, ganz stark auf dieses Hands-on und er will da dabei sein und er will im Weingarten stehen und er will aber im Keller sein. Also das ist wirklich sein Baby, all das.
Naja, wenn sowas rauskommt, dann macht er
alles
richtig.
Die Hauptrebsorten in Rechnitz sind, wie schon erwähnt, Welschriesling und daneben auch nur der Blaufränkisch. Die beiden Rebsorten fühlen sich da besonders wohl. Rechnitz ist nämlich ein geologischer Ausreißer im Burgenland. Und wir haben das schon so ein bisschen besprochen, damals, wie wir über den Eisenberg geredet haben.
Mhm.
Ähnliche Gegebenheiten, beziehungsweise dieses Rechnitzer Fenster zirkt sie weiter von Rechnitz runter bis zum Eisenberg tatsächlich.
Ah, okay.
Das heißt, auch geologisch und topografische Gegebenheiten sind gar nicht so unterschiedlich. Rechnitz selber liegt so auf 360 Meter Seehöhe, wobei die Weingärten da rund um Rechnitz um auf den Hängen des Geschriebenstein liegen.
Aha, Geschriebenstein, der höchste Berg im Burgenland.
Der höchste Berg im Burgenland.
Jawohl.
Indeed!
100 Punkte für mich, danke.
100 Punkte für dich. Weißt du, wie hoch er ist?
Nein. 370 Meter, keine
Ahnung. That's very wrong. 880 Meter.
Wirklich, so hoch ist
das? Meine Reaktion.
Okay.
Dementsprechend haben wir da auch wirklich nur auf 500 Meter Höhe Wein. Also höchsten Weingärten, Burgenlands haben wir da. Und der Geschriebenstein ist eben der letzte Ausläufer der Alpen und geologisch relativ ähnlich zu zum Beispiel den Hohen Tauern. Und da beim Rechnitzer Fenster haben wir ganz, ganz spezielle Gegebenheiten. Du hast gepackten Grünschiefer. Also auch wieder so diesen Grünschiefer, Blauschiefer und so weiter, den wir schon ein bisschen kennengelernt haben, im Eisenberggebiet. Und dann hast du Einlagerungen von Quarzit. Und ansonsten gibt es die Formation eben tatsächlich nur dreimal und die sind alle in die Zentralalpen und sie haben halt ungefähr so einen ähnlichen Boden, wie es halt zum Beispiel beim Großglockner haben.
Mhm.
Nur, dass du halt dort keinen Wein aufbauen kannst.
Mhm.
Und drauf hast du ein bisschen einen Verwitterungsboden, also ganz, ganz stark verwitterte Braunerde.
Mhm.
Also grundsätzlich einmal ein super, super spannender Boden, super spannendes Gebiet. Du hast natürlich diese Einflüsse vom pannonischen Gebiet, von der pannonischen Tiefebene, das heißt, warm wird schon. Und windig ist es allerdings auch. Und das heißt, du hast so eine gute Mischung insgesamt.
Mhm. Und dass dann nicht zu heiß wird.
Ja, genau. Mhm. Und gerade der Welschriesling fühlt sich da sehr wohl. Und nachdem der Welschriesling ja seine Säure auch hält, auch bei heißeren Temperaturen, mhm, deswegen auch sehr spannend ist für die Zukunft eben.
Richtig, ja.
Fühlt er sich da natürlich super, super wohl. Der Welschriesling ist eben die Sorte für einen Thomas Stracker. Nicht nur, weil er da so gut in die Region reinpasst, sondern auch, weil er einfach schon immer dort war. Die Rebsorten ist wirklich da daheim, sagt er. Mhm. Und er macht daraus einfach einerseits ganz sortentypische Weine und auch ganz herkunftsbezogene Weine. Und dass das eigentlich ganz weit weg liegt von dem, was man in Österreich so als Welschriesling kennt, ist meiner Meinung nach richtig arg.
Ja, also das ist wirklich also extrem weit weg für mich. Aber man kennt halt in Österreich auch wirklich nur südsteirischen Welschriesling in Wirklichkeit. Ja. Also sonst kennst du das halt einfach nicht.
Der Thomas sagt halt einfach, dass man so einen Welschriesling ganz was anderes machen kann, wenn man es ernst meint mit der Sorten und einfach nur einen Spritzerwein. Und aus dem Grund, weil er für sich sehr herkunfts- und sehr sortentypische Weine macht, kriegt er im österreichischen Bereich keine staatliche Prüfnummer mehr. Bei den meisten Weinen. Weil sie nicht, Airquotes, weil sie nicht dem vorherrschenden Sortenbild entsprechen.
Ja, gut.
Aber der Thomas Stracker sagt halt, ich will ja nicht wirklich dem vorherrschenden Sortenbild entsprechen.
Ja, nein,
kein Interesse daran.
So, ja. Danke dafür.
Und deswegen lässt er sich da einfach nicht beirren und sagt so, das ist genau das, wie ich es machen will tatsächlich. Nur so macht Spaß. Er will jetzt keine uniformen Weintypen schaffen oder irgendwas. Er will die Weine machen, die er tatsächlich auch selber gern trinkt. Das ist halt genau sowas. Same Thomas, same. Und er schreibt sie aufs Etikett halt dann einfach statt Landwein Biowein aus Österreich, mhm, und legt so ein bisschen seine eigenen Herkunftsbezeichnungen fest, wie zum Beispiel der 3330. Das ist die Grundstücksnummer dieser Parzelle.
Ich meine schon, das Postleitzahl geht sich nicht aus. Nein,
das geht sich nicht ganz aus. Es ist wirklich die Grundstücksnummer von dieser Parzelle, weil er halt sagt, herkunftsbezogener kann er nicht mehr sein. Das ist die Parzelle 3330 im Ried Brandner in Rechnitz. So, ihr könnt es hier vorne, wenn es sich auch schon
nicht willst. Schlecht, ja.
Oder macht es bei anderen Weinen so, dass er zum Beispiel den Boden besser beschreibt oder in den Namen des Weins integriert, ja, wie zum Beispiel der Welschriesling Grünschiefer. Früher hat der Welschriesling Brandner geheißen, weil er eben von der Riede Brandner kam. Mhm. Die ist so ein bisschen seine Hauptriede, da rede ich eh nachher noch drüber. Der hat halt 2018, 17 glaube ich auch schon immer, die staatliche Prüfnummer gekriegt, hat dementsprechend die Riedenbezeichnung nicht mehr draufschreiben dürfen. Und hat er gesagt, naja, am Anfang, er schreibt einfach P.R. Vielleicht kennen sie ja aus, aber das war dann sehr schwierig zu erklären die ganze Zeit. Und dann hat sie gedacht, schreiben wir einfach drauf, was ist Grünschiefer und fertig ist die Sache. Erklärt sie meiner Meinung nach auch wunderbar.
Das ist fast besser, weil wer kennt die Ried im Endeffekt?
Also ja, die gern bei einem Wein trinken,
ja. Aber so im Allgemeinen ist wahrscheinlich Grünschiefer vielleicht sogar die spannendere Bezeichnung. Mhm. Weil da kann ich mir zumindest ein bisschen was darunter vorstellen, in welche Richtung das geht auch von der Bodenstruktur. Das bringt mir eigentlich mehr Info, als wenn ich mir denke, ja, die Ried kenne ich nicht.
Hat der Thomas auch gesagt. Dementsprechend, das war die sehr Entscheidung. Gut. Also ab 2019 sind es Welschriesling Grünschiefer, der übrigens auch top ist. Habe ich schon probiert. Ist auch super fein. 50% der ganzen Weine, die der Thomas macht, sind Welschriesling tatsächlich. Mhm. Und auch wenn einmal irgendwas neu ausgepflanzt wird, dann ist es ausschließlich diese Rebsorte. Also das ist 100% dieser Fokus. Es ist auch mehr geworden in den letzten Jahren tatsächlich. Und dieses neue Auspflanzen passiert aber ganz, ganz, ganz selten, weil der Thomas glücklicherweise teils sehr alte Reben hat in seinem Weingärten, die er dazu gekauft hat. Und die will er natürlich behalten. Er sagt natürlich auch, alte Reben mit natürlich sehr, sehr niedrigen Erträgen liefern halt einfach eine ganz andere Qualität ab. Und auch das, nur dieses nicht auf Quantität pushen, sondern ganz fokussiert auf Qualität. Da sieht man, was dabei rauskommt. Bis zu 90 Jahre alter Welschriesling steht in manchen Lagen, so wie zum Beispiel am Ried Brandner, das so ein bisschen, wie schon gesagt, das Zentrum von seinem Weinbau in Rechnitz ist. Und da, im Ried Brandner, hat der Thomas die Parzelle 3330 und da hat er was ganz, ganz Besonderes entdeckt, als er Klone machen wollte für eine neue Auspflanzung von diesen ganz, ganz alten Reben. Okay. Die sind 1930 gepflanzt worden.
Wow, nicht schlecht.
Jupp, also wirklich, wirklich alt, aber nicht nur das. Und das hat mir ein bisschen aus die Socken gehauen, wie ich das gehört habe beim Telefonat mit ihm. Der Welschriesling dort ist nämlich wurzelecht. Sagt er das was?
Nein.
Ja, das, nein, sagt er nichts? Sehr gut, ich habe nämlich einen Exkurs vorbereitet.
Bitte, ja. Hier.
Ich versuche jetzt mal ganz kurz die große Reblausplage in ein paar kurzen Sätzen darzustellen, wenn das okay ist für dich, Michi. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich war sehr, 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 sehr interessiert dann daran, wie das tatsächlich sein kann, dass irgendwas Wurzelechtes einmal dumm steht. Zur Reblausplage. Im 19. Jahrhundert hat man amerikanische Rebstöcke importiert. Die sind von einer anderen Gattung als europäische Reben. Die hat man nach Europa gebracht und hat so ein bisschen Experimente mit denen gemacht, hat an denen geforscht, einfach weil man wissen wollte, ah, okay, passt. Was ist der Unterschied zwischen amerikanischen Rebstöcken und europäischen Rebstöcken? Nur damit ihr das wisst, europäische Rebstöcken sind im Prinzip alle Rebsorten, die ihr kennt. Vom Chardonnay über den Welsh Riesling, über den Riesling, alles ist Europäerrebe. Und man kennt im Normalfall keine amerikanischen Rebsorten. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige, die tatsächlich so heute nur angepflanzt und verwendet werden. Der Uhudler ist zum Beispiel so eine.
Wirklich?
Mhm. Auch
Fun
das.
Fact.
Fun Fact am Rande. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Uhudler bei uns da im Podcast haben, deswegen bringe ich das heute schon an.
Ja. Naja, sonst können wir es wiederholen, aber schauen wir mal, ob das was wird.
Ja, ich weiß auch nicht. Im Prinzip sind diese ganzen amerikanischen Reben in alle großen Forschungseinrichtungen in Europa gekommen. In Österreich zum Beispiel nach Klosterneuburg, in Deutschland nach Geisenheim und so weiter. Alles im 19. Jahrhundert, so zwischen 1860 und 1890, um dumm. Also bis nach Österreich hat es bis zu dem Zeitpunkt auch schon alles geschafft gehabt. Und das hat sich alles komplett fatal herausgestellt, weil diese Rebstöcke einen Schädling mitgebracht haben, der im Prinzip die ganze Weinwirtschaft, die gesamte Weinbranche für Jahrzehnte ins komplette Chaos gestürzt hat. Die Reblaus. Damit ich euch das ganz kurz erkläre, die Reblaus befällt Wurzeln der Rebstöcke. Also die ganzen amerikanischen Rebsorten haben sie tatsächlich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg dagegen resistent gemacht. Die bauen im Prinzip eine Schutzwand aus im Prinzip so einem Art korkartigen Material auf und die europäische Rebe hat das natürlich nicht gehabt.
Mhm.
Und innerhalb von kürzester Zeit haben diese europäischen Reben einen riesigen Befall gehabt, der Reblaus in ganz Europa, das hat sich extrem schnell ausbreitet, in Frankreich eher von Bordeaux aus und dann rauf.
Mhm.
In Österreich zum Beispiel von Klosterneuburg aus, aber es erwischt sowieso alle.
Ja.
Einfach weil die europäischen Reben keine Chance gehabt haben. Die haben keinen Schutz gehabt, deren Wurzeln wurden befallen von der Reblaus und innerhalb von kürzester Zeit sind die Reben entweder abgestorben oder halt einfach total schwach geworden und halt mit der Zeit einfach dann langsam, langsam verreckt. Und zwar alles im ganzen europäischen Bereich. Jetzt musst du dir das einmal vorstellen. Das ist damals schon eine relativ große Industrie gewesen,
mhm,
der Weinbau. Und es stirbt alles.
Es ist einfach alles tot.
Ganz genau. Mhm. Sie haben dann natürlich versucht, die Erde zu vergiften, alles abzuschneiden. Nichts hat funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, war alles ausreißen.
Mhm.
Das ist natürlich relativ hart. Und dann hat man jahrelang versucht, eine Lösung zu finden. Wie schon gesagt, am Anfang mit Vergiften von allem Möglichen. Und ja, alles ausreißen, neichsetzen, nichts funktioniert. Man hat die amerikanischen Reben mit den europäischen gekreuzt und das hat nicht sonderlich gut funktioniert, weil einfach die ganzen positiven Eigenschaften von der europäischen Rebe bis zu einem gewissen Grad weg waren und die amerikanischen Sorten halt nicht so diesen Schutz braucht haben, wie sie es vorgestellt haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze tatsächlich schützen hat können und wieder aufbauen hat können, war, dass man den amerikanischen Wurzelstock mit einer europäischen Rebe über der Erde veredelt. Das heißt, wir haben unten amerikanische, mhm, Wurzeln und oben drüber haben wir den europäischen Rebstock. Jetzt wissen wir, okay, alles stirbt.
Warum tut nicht?
Warum tut nicht? Und ich habe Thomas gefragt, how, darfst du das erzählen, weil es ist illegal, man darf das doch überhaupt nicht haben. Also es ist in Österreich zumindest nicht erlaubt, einen Rebstock wurzelecht zu setzen, einen europäischen, also Vitis vinifera.
Mhm.
Sondern man muss das tatsächlich veredeln. Es ist höchst illegal, wenn man das nicht tut, zumindest wenn man es neu setzt hier.
Ja.
Und da hat man so gesagt, na, er hat ja nicht gewusst, dass das so ist.
Nee, wenn man es nicht gesetzt hat, selber kann nichts
dafür. Nein, er hat gesagt, das war eigentlich nie ein Problem. Und das ist echt einfach eine super, super Riede gewesen und da war nie irgendwas und die Parzellen super, super fit und schon 100 Jahre alt, überhaupt kein Problem. Und sie haben es eben herausgefunden, während sie geschaut haben, ob man da Klone draus machen kann, also welche Art von Klone, was das überhaupt für Art von Welsh Riesling ist, die dort steht tatsächlich. Und natürlich ausreißen dann sie es jetzt nicht.
Naja, natürlich nicht. Nein.
Also es dürfte unter anderem daran liegen, dass die Reblaus Schiefer absolut gar nicht aushält.
Ah, okay.
Deswegen sind auch an der Mosel zum Beispiel, das habe ich auch nicht gewusst,
ah,
einige wurzelechte Rieden tatsächlich. Mhm. Ich muss jetzt einmal schauen gehen, was da es gibt und wo man sowas herkriegt und wie viel das auch tatsächlich ist. Weil ich habe mir immer gedacht, so, seit der Reblaus gibt es einfach keine wurzelechten europäischen Reben mehr. Ende aus, mhm, fertig. Unten ist Amerikanerrebe, oben drüber ist die europäische Rebe. Aber nicht so bei dem. Also ich weiß nicht, ob du jemals einen wurzelechten Europäer drungen hast, dieses One.
Ja, zumindest nicht wissentlich. Ne? Also nachdem mir dieser Begriff noch nicht untergekommen ist, sicher nicht wissentlich, aber wahrscheinlich auch nicht unwissentlich. Ne?
Ja,
ich glaube, so viel wird es dann doch nicht geben. Ne?
Nein, es ist ein absoluter Seltenheitsfaktor. Und es kann tatsächlich auch nur, wie schon gesagt, funktionieren, wenn du entweder einen extrem sandigen Boden hast, das geht, oder wenn du einen Schieferboden hast in irgendeiner Ausprägung. Und ansonsten geht das sowieso nicht. Und du musst wahrscheinlich in der riesigen Umgebung überhaupt kein Reblaus haben. Ansonsten hast du wahrscheinlich irgendwann mal ein Problem. Aber ja, der Thomas hat gesagt, das ist eigentlich, ja.
Aber gibt es dann in der Gegend irgendwie mehr? Also gibt es da mehr Wurzeln?
Es dürfte der Schieferboden sein, der ganz an der Oberfläche ist. Ganz, ganz oft hast du unten im unteren Bereich Schieferboden und oben drüber hast du nochmal Erdschicht, die in irgendeiner Form drüber gerollt wurde von irgendwelchen Verschiebungen. Und das ist dort überhaupt nicht. Dort ist es relativ clean, relativ weit oben und dann hast du oben nur ein bisschen verwitterte Braunerde drüber. Das dürfte helfen.
Ah, okay.
Aber natürlich darfst du laut österreichischem Recht keinen neichen Wurzelechten.
Das ist eh klar, ja. Wäre halt spannend, ob da quasi dann, wahrscheinlich ist da trotzdem halt viel einfach ausgerissen worden und das ist vielleicht einfach überblieben, weil irgendwer sich dort hat gebietet.
Aber das muss irgendwer 1930, also dem Reblaus-Skandal, einfach reingehauen haben.
Ach so, ja, stimmt, das ist erst 1930 und nicht 1890.
Das ist das, was mich
irgendwer
fasziniert.
Irgendwer sich dort gebietet.
Kostet der Amerikaner Rebe so viel Geld. Das brauchen wir nicht.
Außerdem bei uns kommt eh nie wieder Schanke. Wegen der Klamperzünder.
Da kommen wir nicht keine Reblers her. Wo sollten die herkommen?
Keine Reblers, keine Leute, die das kontrollieren. Fertig.
Ja, genau.
Das Burgenland.
Und das hat mich natürlich schon schwer fasziniert. Aber wie schon gesagt, ich habe eben Thomas gefragt, darf ich das erzählen im Podcast? Der Thomas hat gesagt, das interessiert eh keiner, erzähl es ruhig. Also, lieber Thomas, danke dafür, dass ich die Geschichte erzählen habe dürfen. Es ist absolut cool. Und es kommt einfach ein super geiler Wein dabei raus.
Ja.
Wobei alle Weine vom Thomas einfach ein Wahnsinn sind. Also es liegt nicht nur an dem wurzelechten Welschriesling, sondern es liegt daran, wie der Thomas tatsächlich arbeitet mit seinen Weinen.
Ja, gut, dass nicht allein die wurzelechten Reben sind, habe ich mir fast schon gedacht, weil ich glaube, sonst war da nicht so viel dahinter, wenn man das rein auf die Reben allein beziehen könnte.
Yes. Naja. Also ich habe da schon ein bisschen angedeutet, wie der Thomas tatsächlich arbeitet, also sehr, sehr naturbelassen. Die Weine von Thomas Stracker sind generell alle spontan vergoren. Der Wein zum Beispiel wird einfach mit den Füßen getreten, wird ein paar Stunden stehen lassen, ganz klassisch. Anschließend kommt er dann ins 500-Liter-Fass, 2 Jahre lang. Deswegen haben wir da so ein bisschen diesen Schmelz, so ein bisschen diese Cremigkeit im Gaumen, die aber dann doch ein bisschen unterbrochen wird von dieser Säure. Dadurch ist einfach eine schöne Balance zwischen den ganzen Komponenten drinnen. Und der Thomas orientiert sich da am Weingarten, sowohl als auch im Keller, ein bisschen an biodynamischen Ideen, aber er sagt, jetzt zertifizieren lassen würde sie nicht. Also das geht jetzt auch nicht wirklich, so wie das für ihn funktioniert. Aktuell passt das wunderbar. Bio-Zertifizieren war sowieso klar, weil so arbeitet er einfach schon sehr, sehr lang.
Ja.
Es war dann auch klar, dass er 2014 sagt, so passt, jetzt hole ich mir einfach das Hackerl mehr oder weniger dazu, damit das halt offiziell ist. Aber er arbeitet wirklich ganz, ganz stark in die Richtung, wieder diese Sortentypizität zurückzuholen. Und er hat sich da mit dem Gernot Heinrich letztens erst zusammengesetzt. Ich habe gesagt, erst mit dem habe ich auch vor kurzem telefoniert.
Ja, witzig.
Und die haben eben auch diskutiert, wie man da diese Sortentypizität zurückholen kann, die tatsächlich sinnvoll ist und nicht irgendwas, das halt durch Reinzuchthäfen in die Richtung gebogen und gebrochen wird, so lange, bis es halt irgendeinem Bild entspricht, das aber eigentlich die Rebe gar nicht ist.
Ja.
Also das ist der Welsch Riesling und das ist der Thomas Stracker, lieber Michi.
Eine wunderbare Geschichte. Ich nehme auch, dass ich das einer bewerten soll.
Bitte darum.
Ich würde dem gern eine 9,2 geben. Das ist wirklich sehr schön, sehr trinkig, wie man an meinem leeren Glas hier jetzt hört. Du siehst das. Das macht Spaß, das ist sehr harmonisch, das ist sehr elegant und obwohl die Säure voll da ist und obwohl da einiges los ist, ist nichts so im Vordergrund. Es ist echt schön ausbalanciert, gefällt mir gut. Und wenn man mal Welschriesling trinken will, der nicht der Südsteiermark 3 Euro Welschriesling ist, dann sollte man das einmal probieren. Das ist wirklich geil. Also große Empfehlung, gefällt mir gut.
Wunderbar. Ich bin da ganz bei dir bei der Bewertung. irgendwo zwischen 9,2 und 9,3. Hm. Ich finde ihn einfach ein Wahnsinn. Wie schon gesagt, dafür, dass es ein Welschriesling ist, dann nur mal einfach, also es ist absolut augenöffnend, meiner Meinung nach, was alles mit einem Welschriesling tatsächlich geht, was alles möglich ist damit.
Du kommst halt blind wirklich fast nicht hin.
Nein, also. Du bist chancenlos verloren. Hm. Und dieser Wein hier, den habe ich über Wein & Co. Es gibt auch die meisten Weine von Thomas Stracker beim Weinskandal. Mhm. Und natürlich gibt es einen Online-Shop von Thomas Stracker direkt. Da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, da findet ihr im Prinzip alles, was es gibt. Der Ready Steady Go ist zum Beispiel sehr zu empfehlen. Auch der Stratos Mesh, der meistens vergoren ist. Der ist top, top, top. Der ist auch super, super cool. Der ist auch großteils Welschriesling und dann ein bisschen Weißburgunder noch dabei. Ist vor allem was für Fans von Maische vergorenen Weinen, ist aber kein Orange-Wein in dem Sinne. Da hat der Thomas auch ein bisschen was dazu erzählt tatsächlich, und zwar zum Stratos Mesh. Der hat sich im Prinzip wieder zurückentwickelt von einem richtigen Orange-Wein mit so 30, 40 Tagen Maischestandzeit. Jetzt sind wir so, also 2019 waren es so bei 12 bis 15 Tagen Maischestandzeit. Und dieses Jahr, 2020, 2021, ist es zum Beispiel weniger. Einfach weil er sagt, er arbeitet so, wie es der Wein gerade braucht.
Ja.
Und wenn der Wein sagt, er braucht weniger Maischestandzeit, dann gibt er ihm weniger Maischestandzeit. Er macht dann auf Biegen und Brechen die 15 oder die 12 Tage, weil er es halt beim letzten Mal gehabt hat. Nein, also auch dieses sehr anpassungsfähige und immer lernen, immer was dazu und immer
das
schauen.
Das Beste auszuholen und nicht jedes Jahr genau dasselbe machen. Ich
meine. Um das geht es ja. Genau. Nicht diese uniformen Weine, sondern er macht halt geile Weine. Und die darf man ein bisschen anders ausschauen.
Sehr schön.
Ja.
Ja, wunderbar. Damit sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback schickt, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt. Am besten entweder an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Da ist ganz wichtig, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig, weil sonst ist es nicht so eine Überraschung wie hier und heute. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Spotify folgt und auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch bewerten. Auch das bringt uns ein bisschen mehr Reichweite. Also wer auch immer uns hört, bitte macht's. Das hilft uns wirklich. Und ja, auf Instagram findet ihr uns natürlich auch. Entweder einfach unter @weinfuerwein und privat sind wir auch unter @kedi_in_vienna dort oder unter @prügel findet ihr mit dort. Und auf unserer Website weinfuerwein.at findet ihr natürlich immer alle Zusammenfassungen mit Verkostungsnotizen und Co. zu jeder Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.